Was so jetzt gerade kommt, ist keine neue Folge von Apropos, sondern die aktuelle Ausgabe vom Politbüro. Wir unterhalten uns über die Folgen von Trump für die Schweizer Politkultur. Und wir machen gerne gar noch ein bisschen Werbung. Am 27. Februar nimmt das Politbüro einen Live-Podcast im Kaufleuten in Zürich auf. Tickets gibt es auf unserer Webseite oder gerade im Kaufleuten und sie sind für Abonnenten günstiger. Wäre toll, wenn wir euch das würde sehen. Und jetzt viel Vergnügen mit dem Politbüro. Heute geht es um Amerika. Es geht um die Frage, ob die Politik von Donald Trump und von Elon Musk Konsequenzen für uns hat. Direkte Konsequenzen oder indirekte Konsequenzen. Wenn es um Genderfragen geht zum Beispiel. Oder ums Dreireden und ums Ausreden.
Ausreden lassen.
Sagen Sie jedes Mal, das ist einfach eine alte Leier.
Schauen Sie, Herr Dettling. Genauso Männer wie Sie haben über Jahrtausende hinweg dafür gesorgt, dass Frauen zum Schweigen gebracht worden sind. Wir schweigen nicht mehr. Wir lassen uns auch nicht mit reinreden.
Das sagt ja niemand.
Und ich glaube, wir können uns auf Augenhöhe begegnen. Und ich glaube, wir können ein bisschen mehr Respekt zeigen. Und ich erwarte auch von Ihnen, dass Sie doch ein bisschen besseres Vorbild sind, auch für Ihre Kinder mit dem Dreireden.
Und jetzt begrüsse ich gerne alle Grüße dabei sein. Das sind heute Jacqueline Büchi in Zürich, der Fabian Renz auch in Zürich und Larissa Rhein in Bern. Hallo zusammen.
Ja, hallo miteinander.
Hallo zusammen.
Hallo miteinander.
Trump, 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 tausendmal Trump. Wir dürfen ihm nie entkommen. Jetzt auch im Politbüro nicht. Können wir vielleicht zuerst mal ganz nüchtern festhalten, nach diesen paar Wochen Trump-Präsidentschaft Nummer 2. Was hat das bis jetzt für Konsequenzen für uns in der Schweiz? Ganz konkret.
Ja, die Frage ist, ob wir vielleicht zuerst über die aktuellen Konsequenzen, die es für die Ukraine haben könnte. Das ist eigentlich die grosse News der Woche, oder?
Was indirekt auch mit uns zu tun hat, muss man sagen.
Genau. Also dort ist es ja so, dass der Trump die Woche mit dem Putin telefoniert hat und dann anschliessend der ukrainische Präsident Zelensky auch noch so nebenbei darüber informiert hat, dass er jetzt da verhandeln wird über den Frieden in der Ukraine. Und dass es scheinbar ein Treffen soll geben in Saudi-Arabien. Und da kommt die Schweiz erst mal ins Spiel, also nicht in Genf, wie es damals war, 2021 zwischen dem Biden und dem Putin. Und ich finde das irgendwie, das hat schon sehr etwas von einem Diktatfrieden im Moment. Also es ist irgendwie, Supermächte teilen irgendwie die Welt unter sich auf und Russland kommt da Gebiete über von der Ukraine, die USA kommt Rohstoff und seltene Erden über aus der Ukraine und der Zelensky wird einfach so nebenbei darüber informiert, statt dass er bei diesen Gesprächen am Tisch sitzt. Und Europa ist auch so ein bisschen nebendran oder dabei, weil es dafür sorgen soll, dass das Konstrukt nicht in die Luft fliegt oder dass nachher, wenn es eine Vereinbarung gibt, dass die eingehalten werden. Ja, es ist irgendwie alles sehr verrückt, finde ich, wie das jetzt angegangen wird vom Trump. Nicht sehr überraschend, aber schon verrückt.
Ja, wir haben ja uns im Vorfeld vor Präsidentschaftswahl in den USA im Politbüro schon mal darüber unterhalten, was so die wahrscheinlichen Folgen von einer Trump-Präsidentschaft für die Schweiz wären. Ich glaube, es zeichnet sich jetzt ab, dass vieles effektiv so kommen könnte, wie wir es eben mal besprochen haben. Also Larissa hat es jetzt ungefähr geschildert, oder? Das Zeichen sehen ganz danach aus, dass der Trump die US-Unterstützung, also die militärische Unterstützung für Europa massiv zurückgefahren wird, dass er die militärische Unterstützung für die Ukraine massiv zurückgefahren wird, dass der Putin einen grossen Teil von den eroberten Gebieten in der östlichen Ukraine wird behalten können. Und was das für die künftige sicherheitspolitische Lage auf dem Kontinent bedeutet, das kann man in seinen Dimensionen, glaube ich, noch kaum wirklich abschätzen. Da wird die Schweiz jetzt nicht irgendwie rausgepickt als Einzelland, aber als Teil vom westeuropäischen Sicherheitsgefüge ganz sicher massiv betroffen sein.
Dazu kommt die ganze Diskussion über die Zölle, über den sogenannten Handelskrieg. Dort wissen wir ja, der US-Präsident Donald Trump, der hat angekündigt, Stahl- und Aluminiumimport in die USA mit Zöllen von 25% zu belegen. Das gilt für alle Länder, so wie ich das überblicke, also auch für die Schweiz. Der Trump denkt außerdem darüber nach, ob es Sonderzölle geben soll auf Fahrzeuge, auf Chips, auf pharmazeutische Produkte und so weiter. Ich glaube, was das dann im Einzelfall für die Schweiz bedeutet, das muss man wirklich je nach Produkt und je nach konkreter Ausgestaltung dann anschauen. Generell kann man schon sagen, die USA sind für die Schweizer Export ein wichtiger Markt. Im letzten Jahr sind rund 19% von allen Warenexporten dort angegangen. Dort muss man vor allem Medikamente nennen, Maschinengeräte, Präzisionsinstrumente, Uhren. Jetzt im Bereich von Stahl und Aluminium geht man davon aus, dass der Einfluss auf die Schweiz relativ überschaubar könnte bleiben, aber es gibt dann durchaus andere Bereiche, wo man davon ausgeht, dass die Auswirkungen direkt oder indirekt recht gross sein könnten.
Und im Stahl war ja das letzte Mal das Problem, wo Trump auch schon die Zölle eingeführt hat, dass die EU dann reagiert hat und eben Drittstaaten, wie die Schweiz einen ist, mit Zöllen beleidigt hat. Und das hat dann durchaus grosse Einwirkungen oder Einfluss auf die Stahlindustrie in der Schweiz. Das ist ja die ganze Debatte, die wir jetzt eigentlich geführt haben mit Stahl Gerlafinger, ob der Betrieb soll Staatshilfe bekommen, ist eigentlich aus dem rausgegangen. Also, dass eben dann die Exporte in die EU stark zurückgegangen sind. Und das ist natürlich schon relevant für die Schweizer Stahlindustrie, während die USA jetzt nicht so relevant ist für Export in diesem Bereich. Und da wird es darauf ankommen, wie die EU reagiert, ob sie das wieder gleich machen wie letztes Mal, ob sie vielleicht eine Ausnahme beschliessen für die Schweiz im Zusammenhang mit dem Vertrag, den man jetzt gerade abgeschlossen hat, respektive wo man im Prozess ist, abzuschliessen und wo man sich ja auf EU-Seite wahrscheinlich auch erhofft, dass dann die Schweiz denen zustimmt. Vielleicht so aus Goodwill würde man dann eine Ausnahme machen für die Schweiz, keine Ahnung. Aber wenn nicht, dann könnte es uns so also durchaus auch wieder treffen. Und vielleicht noch ein letzter Punkt, noch ein anderer, die Entwicklungszusammenarbeit. Also dort hat es ja schon Entlassungen gegeben jetzt bei Schweizer NGOs, die viel mit der US-Agentur USAID zusammenarbeiten, die eben dort Entwicklungszusammenarbeit macht. Und die hat ja der Trump sozusagen aufgelöst. Also sämtliche Aktivitäten müssen jetzt eingestellt werden. Es gibt, glaube ich, gewisse Ausnahmen für Bereiche, wo es quasi sehr direkte Konsequenzen hätte. Aber zum Beispiel HIV-Medikamente, Diabetes-Medikamente und so weiter werden nicht mehr verteilt. Und das hat natürlich die grössten Auswirkungen auf die Betroffenen. Aber es hat auch eben nebenbei auch Auswirkungen auf die Angestellten, die bei USAID arbeiten, aber auch die bei den NGOs arbeiten, die von USAID finanziert sind und die mit ihnen zusammenarbeiten. Und das sind eben auch Leute in der Schweiz.
Die zweiten zwei Punkte, die du angesprochen hast, Zoll und auch eben Entwicklungshilfe, dort sehe ich, dass das quasi unilateral von Amerika entschieden werden kann. Ich würde gerne noch eine, vielleicht ein bisschen naive Frage stellen zur Ukraine. Was ich mich gefragt habe, als ich das gelesen habe, dass Trump quasi jetzt mit Putin über einen Frieden verhandelt, kann er das einfach so?
Er kann es natürlich de facto, weil die Ukraine und Westeuropa massivstens angewiesen sind auf den ganzen militärischen Support aus den USA. Also es ist die berühmte Macht des Stärkeren, oder, die da zur Anwendung kommt.
Merci Fabian, das sind so die direkten Sachen, die wir jetzt schon spüren. Also man merkt gerade, wie unser Ton wahnsinnig somber geworden ist, wo wir über die Sachen geschwätzt haben. Es gibt auch schon indirekte Konsequenzen, hat man das Gefühl, von dieser Präsidentschaft, die wir spüren. Zum Beispiel in der Gender-Debatte. Wenn man sich so ein bisschen in Amerika umlässt, dann hat man das Gefühl, dass der knappe Sieg von Trump am Schluss, der demokratisch knappe Sieg, ein totaler Sieg war gegen Gender auch. Hat das Gefühl, das gilt auch für uns, für Westeuropa?
Ich würde das nicht so kausal formulieren, aber natürlich hat das, was in den USA passiert, grosse Auswirkungen auf den Diskurs in Europa und in der Schweiz. Das hat man verschiedentlich gemerkt. Zum Beispiel finde ich die ganze sogenannte Woke-Debatte etwas, wo man das sehr gut gemerkt hat, wie das aus den USA in die Schweiz schwappt. Also, wenn wir uns zurückerinnern, wahrscheinlich vor, sagen wir, 7 Jahren haben die meisten von uns wahrscheinlich das Wort Woke noch nie gehört oder einmal noch nie selber angewendet in diesem Zusammenhang. Und plötzlich hat das angefangen, dass man zuerst vor allem in rechtsbürgerlichen Zeitungen sehr viel Artikel können lesen über die sogenannte Wokeness. Und dann hat das immer grössere Kreise gezogen und ist immer breiter auch verhandelt worden in den Medien. Das ist importiert worden auch von Parteien. Also ich erinnere mich, dass die junge SVP irgendwann gesagt hat, oh, das sei jetzt da so ein bisschen der Kassenschlager und den will man da auch importieren. Also sie haben es natürlich ein bisschen anders gesagt. Aber dass man plötzlich gesagt hat, das Thema, das möchten wir bei uns auch gross fahren. Und ja, die Folgen davon sehen wir jetzt. Also wie da der erste Druck immer gewachsen ist und wie es dann irgendwann auch wieder kippt, jetzt eben in den USA verordnet durch den Donald Trump. Er hat ja die Dekrete erlassen, dass Behörden alle ihre Websites müssen überprüfen und zäubern auf so Gleichstellungsformulierungen. Wir haben da diese Woche einen Artikel gehabt, wo es auch eine Liste drin hat, welche Wörter das quasi all Alarm auslösen, bis hin zum Wort Women, also Frauen. Recht verrückt. Und ich habe das Gefühl, in der Schweiz eben läuft die Debatte ein bisschen anders, aber auch da sieht man ja, wie jetzt immer mehr Firmen zum Beispiel wieder von diesen Diversity-Programmen abkommen und wie das auch öffentlich recht fest verhandelt wird.
Also ein wichtiges Bindeglied, wo so gesellschaftliche Trends von den USA nach Europa übertragen, sind die sozialen Medien, oder die grossen Firmen. Facebook, Amazon, Google und so weiter. Und bei denen ist es ja frappant, wie sehr sie sich jetzt dem neuen Zeitgeist in den USA unterwerfen und anpassen. Also es ist jetzt gerade diese Woche eine Meldung durch die Medien, dass Google aus seinen Kalendern alle Bezüge auf Black History Month, Women's History Month und andere weitere Daten, die für die ganze Queer-Community wichtig sind, dass die alle jetzt eliminiert werden. Und das ist nur eins von so sehr vielen Beispielen, wie jetzt die sozialen Medien auf das umschwenken, wo der Mark Zuckerberg mehr maskuline Energie genannt hat. Und das sind selbstverständlich Trends, die abfärben. Auch auf die Schweiz.
Zum Teil sind es ja eben so Sachen, die man dann über die sozialen Medien wahrscheinlich als Nutzer, Nutzerin mitbekommt und irgendwie so unbewusst in sich aufnimmt. Und zum anderen sind es auch recht direkte Folgen von diesem Dekret oder von diesen Dekret von Trump. Man hat zum Beispiel können lesen, dass Beratungsunternehmen Deloitte mit 15'000 Angestellten weltweit, dass die quasi die Weisung rausgegeben haben, intern alle, die mit der US-Regierung zu tun haben oder was auch nicht, vielleicht sogar ganz alle müssen Geschlechtspronomen aus ihren E-Mail-Signaturen rausnehmen. Das ist jetzt etwas Kleines, aber man kann sich vorstellen, dass es noch ganz viele so Beispiele gibt und bei vielen Firmen und dass das dann wieder durchsickert auf die restliche Wirtschaft und andere Unternehmen auch in der Schweiz.
Gleichzeitig finde ich es hochfaszinierend zu beobachten, wie schnell sich Grosskonzerne und die Wirtschaft verändern, die politische Machtverhältnisse anpassen. Oder? Also, ich will jetzt wirklich nicht eine Nazi-Polemik vom Stapel lassen. Und,
aber?
Ja, aber nein, es ist mir noch wichtig zu betonen, oder man darf das auf gar keinen Fall relativieren durch inadäquate Vergleiche, oder die ganze Geschichte vom Nationalsozialismus. Aber es war auch damals so, gewesen, oder, wo der Hitler, wo die NSDAP an die Macht gekommen sind, da hat sich die Schwerindustrie in recht kurzer Zeit wunderbar gut gestellt mit dem neuen Regime. Also da ist schon eine Wendigkeit um einen Opportunismus, den ich faszinierend finde zu beobachten, also wie jetzt das so in Echtzeit derart kippt.
Zu dem, was Jacqueline mal noch erwähnt hat am Anfang, zu dem Triggerwort ausmerzen oder sogenannte Triggerwort. Das finde ich recht verrückt. Also, das muss man sich jetzt mal vor Augen führen. Da werden Angestellte in den USA jetzt zahlt, um den ganzen Tag irgendwelche Behördeninformationen zu löschen, wo es einerseits um eben so die Wokeness-Themen, die sogenannten, also wie Transgender oder so, geht, wo es um Inklusion geht, wo es um das Wort Geschlecht geht, um Polarisierung, um Opfer, um Trauma. Das sind alles Begriffe, die auf dieser Liste drauf sind. Und es geht eben weit über das raus, wo Gender-Identitätsdiskussion ist. Es geht auch darum, dass wirklich eigentlich teilweise zivilisatorische Fortschritte von den letzten 50 Jahren irgendwie ausgemerzt werden. Also dort werden HIV-Daten gelöscht und Präventionsseiten gelöscht. Also es wird einen Zusammenhang haben, dass man wieder sagt, irgendwie, man will das stigmatisieren oder was auch immer. Ich weiss es auch nicht genau, aber es ist wirklich verrückt. Also ich weiss nicht, die USA, man würde meinen, die haben schon genug zu tun mit ihrer Fentanyl-Epidemie, aber offenbar wollen sie auch wieder eine HIV-Epidemie provozieren. Also es ist wirklich recht verrückt, wie weit das geht, was man dann plötzlich als nicht mehr konform oder so betrachtet. Und auch alles, was Equity ist, also Gleichheit, Lohngleichheit und so weiter, das darf man jetzt nicht einmal mehr sagen auf diesen Regierungswebseiten. Und das hat ja dann immer auch den Sprachgebrauch oder so. Das ist zwar zuerst einmal vielleicht einfach etwas Abstraktes, aber es hat dann jeweils schon natürlich Konsequenzen auf Gesellschaft. Also einerseits werden natürlich gleichzeitig auch die ganzen Programme, die Gleichheit fördern sollten, auf dem Arbeitsmarkt und so weiter, werden alle ausgemerzt in den USA. Und gleichzeitig, wenn man nicht mehr über diese Themen redet, dann wird es eben auch keine Entwicklungen mehr geben oder sie werden zumindest langsamer passieren. Und du hast jetzt vorher gesagt, Fabian, die sozialen Medien sagen oft etwas, wo das zu uns bringt. Früher sind es auch schon die klassischen Medien gewesen, sind sogar auch vielleicht Literatur gewesen. Also bei der Frauenrechtsbewegung irgendwie Simone de Beauvoir oder so, das hat es auch schon gegeben vor den sozialen Medien. Vielleicht ist es einfach ein bisschen langsamer gegangen, bis zu uns kommst. Und jetzt geht es halt sehr viel schneller und eben auch sehr viel verstärkter, weil man auf X zum Beispiel nur noch so Stimmen eigentlich in Feed gespielt bekommt, wo sagen, alle Wokeness ist ein Riesenproblem. Und das ist eigentlich das grösste Problem, das wir haben als Gesellschaft. Und nachher, wenn wir die ausmerzen, ist alles wieder gut. So. Ja, also ich glaube, zu der Ursprungsfrage von Philipp Zucker, ich glaube nicht, dass das jetzt schon eine direkte Konsequenz ist, wenn man vielleicht weniger über Geschlechtergleichstellung redet in der Schweiz als auch schon von der Trump-Wahl. Aber es ist sicher so, dass die Rückwärtsbewegungen, die in den USA jetzt vor sich gehen, früher oder später auch werden auf die Schweiz überschwappen. Da bin ich mir relativ sicher, weil das ein internationaler Diskurs ist, der dann immer auch von Länder einen Einfluss hat.
Ja, und jetzt ist es dezidiert ein amerikanischer Diskurs, oder? Und Amerika ist ein Treiber für gesellschaftliche Entwicklungen schon immer gewesen, oder? Also es ist nicht irgendetwas, was ich... Ich meine, in Russland ist das Klima, das jetzt in den USA auf dem Vormarsch ist, ist dort schon lange, oder? Also der Putin verdankt einen Teil von seiner politischen Existenz ja seinem Krieg gegen sogenannte Gender-Ideologie. Aber wenn das in Russland ist, dann bleibt es wie in Russland. Also es hat jedenfalls kaum einen Impact für Europa, aber Amerika hat für Europa und für die ganze Welt extreme Strahlkraft bei so gesellschaftspolitischen Trends, die mit keinem anderen Land vergleichbar ist.
Ich würde gerne ein bisschen Gump machen. Und zwar würde ich gerne eine Szene abspielen, die sich am letzten Sonntag nach der Abstimmung abgespielt hat. Über die Abstimmung haben wir nie wirklich geschwätzt. Aber jetzt machen wir das nicht, sondern nur über die Elefantenrunde und über die Szene, die sich nachher zwischen Marcel Dettling, dem Präsidenten der SVP, und Matteo Meyer, der Co-Präsidentin der SP, zugetragen hat.
Ausreden lassen. Sagen Sie jedes Mal, das ist einfach eine alte Leier.
Schauen Sie, Herr Dettling, genauso Männer wie Sie haben über Jahrtausende hinweg dafür gesorgt, dass die Frauen zum Schweigen gebracht worden sind. Wir schweigen nicht mehr. Wir lassen uns auch nicht mit reinreden.
Das sagt ja niemand.
Und ich glaube, wir können uns auf Augenhöhe begegnen und ich glaube, wir können ein bisschen mehr Respekt zeigen. Und ich erwarte auch von Ihnen, dass Sie doch ein kleines besseres Vorbild sind, auch für Ihre Kinder mit dem Dreireden.
Ist der Austausch auch mit Amerika zu erklären oder ist es etwas ganz anderes?
Dass sich Matthäa Meyer wahrscheinlich schon das ein oder andere Mal vorher aufgeregt hat, wo ihr ein männlicher Kollege ins Wort gefallen ist in einer Fernsehsendung, nehme ich an. Das ist jetzt also nicht etwas, was Trump ausgelöst hat. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass die Zündschnur gerade ein bisschen kürzer ist, dass man vielleicht auch bewusst ein bisschen dezidierter auftritt in diesen Fragen, gerade weil eben aus progressiver Sicht recht viel auf dem Spiel steht. Wir haben ja vorher schon Beispiele genannt. Ich glaube, wir haben jetzt ein paar Jahre hinter uns, wo in Gleichstellungsfragen eigentlich extrem viel gegangen ist nach vorne. Also wir erinnern uns an MeToo, an den Frauenstreik zum Beispiel. Wir haben überall das auch schon geredet. In dieser Zeit haben die Stimmen und auch Forderungen von Minderheiten plötzlich in einer breiteren Öffentlichkeit recht viel Raum bekommen. Man kann zum Beispiel an die Debatte um die Non-Binären denken. Auch zu dem haben wir einmal ein Politbüro gemacht nach dem Sieg von Nemo. Und jetzt durch das, dass der Trump dem so entschieden entgegentritt und das eben zu einem wichtigen Teil in seiner Politik macht, merkt man natürlich oder kann man sich vorstellen, dass man als progressive Frau das Gefühl hat, jetzt müssen wir umso mehr einstehen für die eigenen Ideale. Matthäa Meyer nennt ja auch die Kinder, wo man ein gutes Vorbild sein müsse. Und vielleicht noch schnell eine Klammerbemerkung, dass sie sich recht eben dezidiert zu Wort meldet in so Fragen. Das dünkt mich nichts Neues. Ich erinnere mich, wo sie erst recht kurz im Parlament war, also muss ich nicht 2015, 2016 war, ist die MeToo-Debatte losgegangen. Und sie hat dort in einem Interview sich darüber beschwert, dass Herren aus der rechten Ratshälfte ihre manchmal Kompliment machen für ihre Stiefel und so. Und das ist dann zum Teil so ein bisschen mit Augenrollen quittiert worden, wie wahrscheinlich jetzt auch wieder die Aussage, die sie da im Fernsehen gemacht hat. Aber ich finde, es zeigt ein bisschen, dass sie einfach findet, das ist ihr Punkt. Und sie sagt das so, auch wenn sie dann vielleicht vom Gegenüber zum Teil umso mehr eigentlich dann Reaktionsgespür überkommt auf das.
Also ich glaube, mit dem Punkt vom dezidierteren Antreten dagegen, da hast du absolut recht, Jacqueline. Ich glaube aber auch, man muss jetzt auch ein bisschen aufpassen, oder, dass man jetzt nicht alles auf das zurückführt. Es ist auch so, dass das ständige Dreireden durchaus teilweise auch von der Linken ein Problem ist. Ich kann mich auch an gewisse linke Frauen erinnern, die sehr, sehr oft dreireden in einer Arena. Also es ist schon nicht so, dass das jetzt ein reines Mannenproblem ist.
Das soll auch uns schon passiert sein, gell?
Ja, also ich glaube, es ist auch so ein bisschen eine Frage von einer hitzigen Diskussion, was ja manchmal auch nicht so schlecht ist, aber beim ständigen Dreireden vielleicht auch einfach eine Charakterfrage und dann nicht nur eine Genderfrage.
Ich kann mich da übrigens auch an eine Arena-Diskussion erinnern zwischen dem Christoph Blocher und der damaligen SP-Präsidentin Ursula Koch. Also das ist schon sehr lang her. Und da hat der Blocher, während Frau Koch geredet hat, Faxen geschnitten, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und Frau Koch hat dann das quittiert mit der Bemerkung, Herr Blocher, Sie sind ein derartiger Flegel. Es ist unglaublich. Also die Stildiskussion jetzt gerade auch das Verhalten gegenüber Frauen, das ist tatsächlich ein sehr altes Thema, wo jetzt, denke ich, kein allzu direkter Link zur Präsidentschaft von Donald Trump hergestellt werden kann.
Nein, das hat natürlich schon recht. Man muss nicht Kausalitäten herstellen, wo es keine gibt. Mir geht es mehr so ein bisschen zum allgemeinen Zeitgeist. Oder wenn man sich überlegt, vor einer Woche haben wir, glaube ich, kurz darüber geschwätzt, dass es wie klar ist, dass es jetzt zwei Männer gibt für die Nachfolge von Viola Amherd und dass nachher fünf Männer im Bundesrat werden sitzen und nur zwei Frauen. Und momentan ist das gar kein Thema. Das, auch wenn das nachher bemängelt wird von Frauen, das hört man gar nicht. Es ist wie, haben wir das Gefühl, momentan nicht der Zeitpunkt, um sich über so etwas öffentlich aufregen.
Es hat natürlich auch damit zu tun, dass die Mitte-Partei, die vormalige CVP, jetzt über sehr viele Jahre immer eine Frau im Bundesrat entsandt hat. Also es ist vor der Viola Amherd ist es Doris Lüthardt gsi. Vor der Doris Lüthardt haben wir Ruth Metzler gehabt. Also die Partei muss sich in dieser Hinsicht jetzt sicher weniger vorwerfen lassen als andere Parteien. Aber den Punkt sehe ich schon, den du ansprichst, Philipp. Oder? Es ist gut möglich, dass in einem anderen gesellschaftlichen Klima jetzt die sich abzeichnende 5-2 Mehrheit für Männer mehr zu reden gegeben hätte, als das jetzt der Fall ist.
Man hat ja auch früher schon deutlich mehr über das Thema geredet. Es hat auch mal einen Versuch gegeben, um das quasi im Gesetz zu verankern, das Ganze. Also es ist darum gegangen, dass man würde ein Geschlechterverhältnis festschreiben, dass es muss ausgeglichen sein. Die Diskussion ist, glaube ich, vor der Wahl von der Viola Amherd und der Karin Keller-Sutter im Bundesrat geführt worden. Und dann hat man das Gefühl gehabt, ja, es hat sich jetzt wieder ein bisschen erübrigt. Es ist so, dass es vielleicht auch schon sich organisch ergibt oder dass der Druck, der jeweils kommt, auf die Partei auch eine Frau zu portieren oder vielleicht sogar ein reines Frauenticket zu haben, für einen Frauensitz in Anführungsschlusszeichen, dass da erlangt und dass man es nicht muss irgendwie im Gesetz verankern. Und das hat dann dazu geführt, dass die parlamentarische Initiative, die es damals gab, dann nicht weiterverfolgt worden ist. Ja, und eben, ich glaube, es ist sicher auch wieder Erfolg so ein bisschen von der Grosswetterlage bei dem Thema, dass es nicht mehr so ein grosses Thema ist, aber eben auch Erfolg von der aktuellen Situation, dass mit die Frauen sehr dezidiert eine Frauenkandidatur gefordert haben und sich dann aber keine gefunden hat, plus eben mit die Partei jetzt mehrmals eine Frau gestellt hat. Also insofern ist es schon auch ein schwieriger für die Frauen oder einfach für Personen, die das wichtig finden, dass es ein ausgeglichenes Geschlechterverhältnis hat, im Bundesrat jetzt Druck zu machen, wenn sich halt keine Frau gemeldet hat. Es ist ja auch nicht so, dass jetzt irgendwie eben eine GLP-Frau, wie das der Fabian vorgeschlagen hat, oder sonst irgendeine Frau würde finden, mal ich habe Ambitionen auf diesen Sitz, sondern es gibt einfach keine, die rum ist im Moment und Interesse an dem Amt zeigt. Und das macht halt die Ausgangslage schon einmal ein bisschen anders.
Was Fabian vorhin erwähnt hat, mit der übersteigerten Männlichkeit, die man jetzt eben bei gewissen Tech-Typen in den USA sieht, Goldketten, Fleischesser, irgendwelche komische Podcasts, wo sie sich Proteinshakes empfehlen gegenseitig. Ist das etwas, was der du auch gesagt hat, dass wir auch so einen Hang zur Maskulinisierung, zum grossen, starken Mann?
Wenn du das jetzt so mit Nachdruck sagst, aber wenn ich mich so im Studio umschaue, sehe ich da noch keine Goldkette und kein Steak auf
dem Tisch. Warte nur.
Ja, wir sind gespannt. Nein, im Ernst. Eben, es gibt die Influencer, die du ansprichst in den USA, die das Bild fest propagieren, also die Fitness-Typen, die eine sehr grosse Anhängerschaft haben, ich glaube auch in der Schweiz. Und ich glaube, man muss ein bisschen unterscheiden. Natürlich sind in der Schweiz sehr viele Männer nicht so. Ich wage zu behaupten, dass der durchschnittliche Mann heute wahrscheinlich unter dem Strich progressiver ist als vor 5 oder vor 10 Jahren. Aber ich glaube, es gibt einfach einen Teil von den Männern, der genug hat von dieser Gleichstellungsdiskussion, die man eben recht intensiv geführt hat in den letzten Jahren und der darum zu einem Teil, zu einem kleinen Teil auch ins andere Extrem kippt. Also auch da wieder vielleicht die Unterscheidung. Also wenn man vom wirklich extremen Teil redet, dort gibt es eine Bewegung von Männern, die sogar von der Sicherheitsbehörde als Gefahr eingestuft wird. Ich habe dort vor etwa 2 Jahren, glaube ich, mal dazu recherchiert. Dort ist ein neuer Aktionsplan zur Verhinderung von Radikalisierung damals in Kraft treten. Und dort ist es um so Themen gegangen, wie eher irgendwie Islamismus und Rechtsextremismus und Zeug und Sachen. Und plötzlich hat man dann die sogenannte Incel-Bewegung dort auch auf dem Schirm gehabt. Also Männer, die unfreiwillig ohne Partnerin sind oder zumindest ohne Sex und darum auch einen Hass auf Frauen entwickelt. Und man hat dort schon, wenn man mit Leuten geredet hat, dann haben die Fachpersonen gesagt, also das ist eine Bewegung, die man in der Schweiz auch feststellt, wo es auch, also wir haben dann so ein bisschen Foren angeschaut, dann ist es zum Teil also recht grusig, was es dort hat. Das ist jetzt wirklich eben deklariertermaßen wahrscheinlich ein kleiner Teil. Aber ich glaube, dass es auch auf einer politischen Ebene und in einer breiteren Bevölkerung, dass dort vielleicht auch ein bisschen sich etwas gewandelt hat. Das sieht man dann wieder, wenn man schaut, wie junge Männer und Frauen politisch auseinanderdriften. Auch über das haben wir schon geredet. Auch dort merkt man, dass junge Männer in der Tendenz eher konservativer werden.
Ja, ich glaube, man kann es noch ein bisschen deutlicher sagen, oder? Weil, wenn wir mal nach Norden schauen, nach Deutschland, dann sehen wir dort, wie die AfD, also die Rechtsaußenpartei, auf Social Media sehr gezielt so ans Männlichkeitsgefühl von jungen Männern eben appelliert, wie sie richtig versucht, diesen Botschaft einzutrichtern, hey, du bist ein Mann, du bist ein Deutscher, sei stolz, mach etwas aus dir, schau, dass du in Form bleibst. Also, die haben das richtig perfektioniert, oder? Und sie haben Erfolg damit. Also, die AfD ist bei der Gruppe der Jungwähler sehr erfolgreich, eine der erfolgreichsten Parteien. Insofern glaube ich, ja, da ist ein Trend rum. Wie nachhaltig denn der ist, das bleibt abzuwarten, aber im Moment kann man ihn ganz klar beobachten.
Wie siehst du das, Larissa?
Ich würde sagen, in meinem Umfeld jetzt wirklich so das Extrem mit der Goldkette und dem nur Fleisch essen. Und also, da kommt ja noch sehr viel mehr dazu vom Rheinland-Tischen.
Was denn so?
Nein, also ich meine, das extreme Fitnessorientierung, wo wir ja, also wo wir vorher schon gesagt haben, von den Influencern in den USA, wo so sehr auf die physische Stärke orientiert ist und so weiter. Eben, das sehe ich nicht unbedingt. Die Frage ist, glaube ich, eher, wie das in der Schule so aussieht oder wie die Jugendlichen von dem beeinflusst sind. Und zu dieser Altersgruppe habe ich leider nicht so viel Kontakt. Darum kann ich das jetzt auch nicht so gross beurteilen, wie das bei dieser Altersgruppe aussieht. Eben einfach, man sieht immer wieder an den Abstimmungen, wie Frauen und Männer politisch auseinandergehen, jetzt auch an dem Sonntag am letzten wieder, wo es um die Umweltverantwortungsinitiative gegangen ist, wo zwar von beiden Geschlechtern abgelehnt worden ist, aber von Männern sehr, sehr viel deutlicher. Ich glaube, es haben nur etwa 20% der Männer ein Ja gestimmt und bei den Frauen sind es, glaube ich, ungefähr zwischen 30 und 35 gewesen. Die genaue Zahl habe ich nicht mehr im Kopf. Also auch dort hat man wieder gesehen, gerade Umweltanliegen haben bei Frauen einen einfacheren Stand als bei Männern und das Gleiche gilt dann eben auch für gewisse gesellschaftspolitische oder für Gleichstellungsfragen.
zeigt unsere Diskussion nicht auch ein bisschen ein grundsätzliches Problem? Du vorhin, Herr Fabian, hast gesagt, Amerika ist quasi so ein Treiber von unserer gesellschaftlichen Entwicklung, von unserer gesellschaftlichen Diskussion. Wir reden jetzt darüber, was der Trump für uns bedeutet. Und wir laufen immer ein bisschen Gefahr, vielleicht auch, das ein bisschen zu überbetonen, dass man wie die gesunde Distanz aber nicht findet. Weil wenn man dann so ein bisschen umschaut und in anderen Medien liest und so, weiss man aber nicht, wo ist quasi die Grenze überschritten. Ich habe kürzlich nicht mehr gelesen, dass die Nomination von Markus Ritter der Schweizer Trump-Moment war. Sei so Vergleich, sind die statthaft oder sind die vielleicht sogar auch ein bisschen gefährlich?
Ja, also der Artikel, den du ansprichst, der war ja in der Republik gewesen. Und die Argumentationslinie steht eigentlich so ein bisschen, die Bürgerlichen sind eigentlich lost, sind die klassischen bürgerlichen Kräfte und darum profitieren dann Populisten, die wie aus dem Nichts rauskommen und eben können kandidieren. Also wie das beim Trump in seiner ersten Präsidentschaft war, wo man nicht mit ihm gerechnet hat und wie das jetzt mit dem Ritter war, weil niemand ihn so richtig auf dem Zettel gehabt hat und er dann am Ende fast der einzige Kandidat war, eben ist dann Martin Pfister noch gekommen, am letzten Tag vor der Frist. Und das war dann das Argument gewesen, plus eben so ein bisschen die Art vom Politisieren. Also ich würde sagen, der Ritter tut ja medial schon auch gerne mal ein bisschen provozieren, was für seine Partei, für die Mitte, jetzt nicht so typisch war bisher, vielleicht abgesehen vom Gerhard Pfister, der das auf sozialen Medien ab und zu mal macht. Also dort gibt es vielleicht eine gewisse Parallele und dann das Dealmaker-Image, das der Ritter hat und der Trump eben auch sehr gerne so in den Vordergrund stellt. Aber ich habe das Gefühl, dort hören die Parallelen dann auch schon auf. Und was ich interessant gefunden habe, ist, dass in dem Text eigentlich auch das Argument ein bisschen selber widerlegt worden ist, weil gesagt worden ist, dass der Ritter so ein typischer Super-Etatist ist. Also einerseits will er Subventionen natürlich für die Landwirtschaft will, aber weil er dem gegenüber auch links offen ist. Also weil er kürzlich gesagt hat, zum Beispiel Erhöhung von der Lohnprozent für die AHV und so weiter. Und der Trump ist ja eigentlich das Gegenteil von einem Etatist. Der ist ja gerade dran, sehr viele staatliche Leistungen abzuschaffen und auch gewisse Institutionen, Checks and Balances eigentlich in Frage zu stellen oder in Bedrängnis zu bringen. Und da sehe ich dann schon einen recht grossen Widerspruch. Und der Ritter ist auch nicht so ein Outsider, wie es der Trump bei den Republikanern war. Er kennt in Bern alle, der ist sehr Teil von dem System, darum ist er ja so erfolgreich. Oder? Ja, ich glaube, es ist ein bisschen ein gesuchter Vergleich, dunkt es mich. Und ja, es ist natürlich sehr, ich weiß nicht, ob das in dem Fall ausschlaggebend war, wahrscheinlich nicht, aber wenn man natürlich Ritter und Trump im Titel setzt, dann klickt das ganz bestimmt wahnsinnig gut.
Zumal wir ja einen Politiker haben in der Schweiz, der ganz objektiv sehr viel eher vergleichbar ist mit dem Donald Trump. Oder der Christoph Blocher hat mit Trump gemeinsam, dass sie beides Unternehmer sind, dass sie sehr reich sind. Wie der Trump, so ist auch der Blocher ursprünglich eher ein Aussenseiter gewesen, effektiv, wo dann einen steilen politischen Aufstieg hergeleitet hat. Sie stehen beide dezidiert rechts. Das ist bei Markus Ritter gesehen so das nicht. Der ist ja bürgerlich, aber Larissa hat, glaube ich, das Wort links offen gebraucht. Also da ist durchaus eingemittet, ein politisches Profil zu sehen. Und eben, wir haben schon verschiedene so Trump-ähnliche Persönlichkeiten in Europa gehabt. Quasi so der Gottvater von dieser Spezies ist wahrscheinlich der Silvio Berlusconi, der mehrfache italienische Ministerpräsident, oder, der auch als Inhaber von einem Firmen-Medienimperium gross geworden ist. Also wenn man Vergleich zieht, dann bietet sie sich da sehr viel eher an. Also der Vergleich zwischen dem Trump und dem Ritter finde ich absurd. Ich sehe da wirklich keine Gemeinsamkeit.
Sehe ich auch so. Möchte ich auch nicht mehr viel hinzufügen. Vielleicht einfach, um so unsere ganze Debatte von vorher noch ein bisschen abrunden. Wir haben jetzt auch vielmal Parallelen gezogen oder sind vom Trump auf eine andere Diskussion gekommen, wo man darüber streiten kann, wie direkt die Verbindung ist. In diesen Fällen muss man vielleicht noch hinzufügen, dort ist es zum Teil vielleicht ein bisschen ein Huhn-Ei-Problem. Also die Frage ist, ist es quasi der Zeitgeist, der dazu geführt hat, dass so eine Figur wie der Trump nochmal an die Macht kommt, oder ist es der Trump, der den Zeitgeist weiter prägt. Wahrscheinlich ist es ein bisschen beides. Ich glaube, das kann man bei diesen gesellschaftspolitischen Fragen kann man das so sagen. Und eben Trump und Ritter, glaube ich auch. Das ist an den Haaren herbeizogen.
Nur kurz wegen dem Blocher nachfragen, Fabian. Ist es nicht ein riesen Unterschied, ob man populist ist, der die Institutionen im Grundsatz achten und schätzen und respektieren, wie der Blocher, oder ob man einen ist, der das eben nicht macht, wie der Trump?
Natürlich, das ist ein riesen Unterschied. Es ist auch ein riesen Unterschied, ob man als Vertreter von einer, sage ich mal, 30%-Partei, also die SVP nicht mal ganz 30, aber nennen wir sie mal so, als Vertreter von einer 30%-Partei ein Mitglied ist in einer 7er-Regierung oder ob man als Vertreter von einer über 50%-Partei Präsident von den USA ist. Oder also die Machtmittel von Donald Trump sind auch unendlich viel umfassender als die von Christoph Blocher jemals gewesen sind.
Was ein Kennzeichen ist, haben wir ein bisschen das Gefühl, dass wir beide Seiten so ein bisschen gatziger drauf sind. Das haben wir ein bisschen gehört mit dem Austausch zwischen Dettling und Meyer. Und man hat es auch kürzlich gesehen bei einem ehemaligen Lehrer von Andrea Garoni, dem aktuellen Ständeratspräsident. Andrea Garoni war an einer Preisflagge für Javier Milei, der argentinische Staatspräsident, der momentan der Staat recht zurückgestutzt in Argentinien und hat dort ein Selfie mit ihm gemacht und das auf den sozialen Medien gepostet, ohne Goldkette. Der ehemalige Lehrer hat das wahnsinnig daneben gefunden und einen öffentlichen Brief geschrieben und hat ihm jetzt sein jährliches Mittagessen gekündigt. Er hat das gelesen und passt das auch ein bisschen in die allgemeine Gätzigkeit rein.
Ja, das ist ein sehr durchargumentierter, sehr persönlicher Brief für einen öffentlichen Brief. Und man hat wirklich gemerkt, wie fest dass es der Herr Fässler mag, dass jetzt sein ehemaliger Schüler und eben auch ein Politiker, den er nicht ganz das politische Heu auf der gleichen Bühne hat, glaube ich, aber den er schätzt als Politiker, der die Institutionen achtet, der nicht immer quasi nur das macht, was seine Partei will, sondern quasi auch eigenständige Entscheidungen trifft, dass der jetzt sich präsentiert mit dem Javier Milei und dass er das halt auch macht als Ständeratspräsident, also in dem Amt, das er aktuell hat, wo er ja dann nicht nur als Privatperson auftritt, sondern eben auch quasi die Schweiz als Staat noch einmal vertritt. Und er hat sich so darüber aufgeregt, weil er sagt, dass der Milei einen destruktiven, so einen Kettensägen-Liberalismus vertritt, die eben auf die Abschaffung vom Staat abzielt. Und das finde ich interessant, weil dort eben so ein bisschen Parallelen ist auch, oder eine von den Parallelen zwischen dem Milei und dem Trump. Und der Herr Fässler macht so eine Liberalismus-Typologie, also er sagt, es gibt den klassischen Wirtschaftsfreisinn in der Schweiz, es gibt einen ausserrodener Liberalismus, schwer zu erkennen, von wo das der Herr Fässler kommt, und es gibt eben den Kettensägen-Liberalismus. Und ich glaube, er hat einfach Mühe gehabt, dass sich dann eben so ein Vertreter vom ausserrodener Liberalismus präsentiert mit dem Milei und sich quasi mit dem eben auch dann ein bisschen an die Methodik anlehnt oder die zumindest billigt mit dem Auftritt, dass man halt eben ein Riesenprogramm zur Abschaffung vom Sozialstaat durchzieht, wo ja eben in ein paar Ländern, die jetzt so regiert sind oder eben von dem vielleicht auch Libertären, muss man ja sagen, wo jetzt dort durchgezogen wird. Und das ist, um vielleicht nochmal aufs Gender-Thema zurückzukommen, was eben auch noch interessant ist, das ist ja dann eben immer so ein bisschen gepaart mit dem Bild von dem einen starken Mann, oder in den USA sind es jetzt vielleicht dann so zwei mit dem Musk und dem Trump, wo das quasi im Alleingang durchziehen und da den Staat oder zumindest Teil davon abschaffen und irgendwie behauptet, mit dem Filz aufzuräumen, aber in der Wahrheit ja einfach einen neuen Filz schaffen. Und ich glaube, mit all dem hat der Herr Fässler Mühe gehabt und hat gefunden, da sollte sich ein Schweizer Liberaler nicht damit präsentieren. Aber eben die Frage ist halt, ist ein Selfie schon zu viel oder nicht?
Also du hast jetzt die Persönlichkeit von dem Javier Milei so durch die Seitentüren in Diskussion reingebracht, Philipp. Aber an sich ist das ja sehr eine zentrale Figur im Moment für die gesellschaftspolitischen, klimatischen Umwälzungen, die wir erleben. Er hat eine ungeheure Ausstrahlung auf die rechtslibertäre Szene, namentlich in Europa. Also da ist er auf eine Art noch viel zündender in seiner Wirkung, als dass der Donald Trump ist, oder? Also Trump ist gleich schon ein alter Mann, man kennt ihn, es ist ein bisschen abgenutzt, seine ganze Masche, sein Auftreten, oder? Aber da ist ein ganz neuer, einer, der dreifahrt wie verrückt, wie es nicht einmal der Trump im Moment wagt, wo wirtschaftslibertäre Agenda kombiniert mit einer ganz, ganz dezidierten, ausprägten Anti-Wokeness-Position. Und er ist von mir aus gesehen gesehen, einerseits natürlich ein Symptom von dem, was wir jetzt besprochen haben, andererseits aber auch ein Treiber und auf eine Art eben der erstaunliche Treiber für mich als der Trump, weil wie gesagt, Amerika ist schon seit jeher wichtig gewesen in seiner Ausstrahlung für den Rest der Welt. Das kann man von Argentinien, der Heimat von Milei, jetzt wirklich nicht behaupten. Und gleich entfaltet er im Moment ungeheure Wirkung und er gibt diesen Kreisen, diesen Leuten, diesen Gleichgesinnten weltweit eben auch ein Gefühl von Stärke. So, jetzt hat unsere Stunde geschlagen.
Ich kenne den Englischlehrer von Andrea Caroni nicht. Ich weiss, dass er selber ein linker Politiker war oder sich immer noch engagiert. Ich kann mir aber vorstellen, eben anknüpfend an das, was du gesagt hast, Fabian, weil man gerade weltweit so Kettenreaktionen kann sehen, dass das vielleicht der Ausschlaggebende war für diesen Brief. Dass man jetzt sieht, einerseits der Trump, aber auch der Milei, die machen Sachen, die man sich in einer Demokratie nicht hätte können vorstellen, egal ob man jetzt in irgendwie links oder rechts vom politischen Spektrum steht. Und wenn da ein Ständeratspräsident von der Schweiz so ein Selfie macht mit so einem, dann kommt man es vielleicht ein bisschen mit der Angst zu tun, über wie fest könnte man sich denn da noch von dieser Begeisterung anstecken lassen. Also ich glaube, vielleicht kommt das auch ein bisschen zusammen mit dem Freisinn, der eh gerade so ein bisschen einen neuen Kurs einschlägt. Da haben wir auch schon drüber geschrieben und geredet. Vielleicht so alte Gewissheiten, die sind vielleicht nicht mehr so ganz da. Und man merkt jetzt auch schon, dass so die Milei-Doktrin, das ist ja plötzlich, wird das da auch mit Begeisterung in irgendwelchen Artikeln aufgenommen. Könnten wir eigentlich Bürokratie auch mal ein bisschen ausmisten und so. Und ich kann mir vorstellen, dass die Gemengelage der Herr Fässler zu diesem Brief gebracht hat. Ich habe das Selfie selber auch gesehen, als ich irgendwo durchgescrollt habe in den sozialen Medien und habe mich auch ein bisschen gewundert, muss ich sagen. Es ist ja zu unterscheiden, ob man so eine Veranstaltung besucht und die anschaut, das schreibt der Herr Fässler, glaube ich, auch in seinem Brief, oder ob man dann ein Selfie postet mit so jemandem. Also ich finde das schon auch nicht ganz geschickt.
Das finde ich eben auch noch faszinierend an Milei. Er ist quasi ein Trump zum Anfassen, oder? Ich meine, der Donald Trump ist klar, als US-Präsident ist man weit abgehoben, oder, vom normalen Volk. Also der Trump kommt nicht hier nach Zürich an eine Veranstaltung vom Liberalen Institut und hält den Vortrag, der Milei macht das, oder? Er ist so quasi so die irdische Variante von Donald Trump. Und ja, das sind auch bodenständige Freisinnige wie der Andrea Caroni, die offensichtlich dieser Verführungskraft ein Stück weit auch erliegend.
Der Milei hat die Hälfte von allen Ministerien in Argentinien erledigt, quasi abgebaut. Welche drei Departemente der Bundesrat würde er abschaffen?
Das VGS ist das Problem gelöst, oder? Muss man niemand mehr haben. Nein.
Spass. Blöde. Nur Spass. Ich glaube, mit dem haben wir es. Das war unsere Folge zum Trumpismus, Populismus in all seinen Facetten und was er für uns bedeutet. Hier im Studio in Zürich sind Jacqueline Bücher und Fabian Renz, in Bern Larissa Rhein. Ich würde euch gerne nochmal daran erinnern, in zwei Wochen schon, mein Gott, das ist schon in zwei Wochen, geht das Politbüro ins Kaufleuten am Donnerstag, 27. Februar. Am 8. nehmen wir das Live-Politbüro auf. Gehen wir gut Tickets kaufen. Nehmen wir an unserer Verlosung teil, Podcast at tamedia.ch, Stichwort Politbüro. Es wäre toll, wenn ihr dort kommt. Lasst uns nicht allein. Die Folge vom Politbüro Zoe Holz produziert. Ich heiße Philipp Loser und wir hören uns in einer Woche wieder, wo dann der Fabian Renz mit einer Goldkette wird hier im Studio stehen. Ciao zusammen.
Ciao zusammen.
Ciao miteinander.
Tschüss zusammen.